Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien mit einer Platzänderung hier vorne. Nicht, dass es für Verwunderung sorgt. Das Landwirtschafts- und Ernährungsministerium ist in die erste Reihe gerückt, weil wir machen, das wissen, glaube ich, alle, aber ich kann es auch gerne noch einmal erklären, alle 3 Monate immer eine Fragestatistik und dann rücken Ministerien, die häufiger gefragt werden als andere, auch mal nach vorn. So, wir beginnen heute mit 2 aktiven Ankündigungen des Regierungssprechers.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich glaube, in der ersten Pressebegegnung, die ich in meiner neuen Rolle als Regierungssprecher hatte, habe ich sehr vollmundig angekündigt, dass wir am Überlegen seien, dass der Bundeskanzler auch auf TikTok auftreten würde. Heute, am 8. April, ist es soweit. Der eine oder andere mag es vielleicht mitbekommen haben. Das Bundespresseamt hat einen eigenen TikTok-Kanal gestartet vor wenigen Minuten. Er trägt den Namen Team Bundeskanzler und wird ähnlich wie bei Instagram Einblicke in die Arbeit des Bundeskanzlers geben, aber auch in die Arbeit der gesamten Bundesregierung und ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Warum tun wir das? Die Entscheidung für einen TikTok-Kanal haben wir natürlich nach gründlicher Abwägung getroffen. Darum hat es etwas gedauert. Wir sehen den Kanal aber als sinnvolle und notwendige Erweiterung unseres Informationsangebotes. Unserem verfassungsrechtlich vorgegebenen Informationsauftrag können wir nur gerecht werden, wenn wir uns an der tatsächlichen Mediennutzung der Bürgerinnen und Bürger orientieren. Um sie wirklich zu erreichen, müssen wir dahin gehen, wo sie sich aufhalten und informieren. Wir überprüfen daher regelmäßig unsere Informationsangebote und Kanäle. TikTok wird nach Angaben des Unternehmens jeden Monat von 21 Millionen Menschen in Deutschland benutzt. Das ist also etwa jeder oder jede vierte. Insbesondere jüngere Bürgerinnen und Bürger nutzen diese Plattform mit großer Freude. Das sind oft Menschen, die wir über traditionelle Medien, so bitter das manchmal ist, kaum noch erreichen. Zunehmend werden dort auch politische Inhalte geteilt, auch mit Bezug zur Bundespolitik. Nicht selten sind dabei aber auch Inhalte, die irreführend oder gar objektiv falsch sind. Das heißt, es gibt auch dort ein Bedürfnis nach verlässlichen Informationen und dazu wollen wir mit unserer Präsenz einen Beitrag leisten. Die Bedenken und Diskussionen, die sich mit einer solchen Plattform verbinden, nehmen wir sehr ernst und die führen wir auch weiterhin. Auf sozialen Medien wie TikTok als Bundesregierung aktiv zu sein, bedeutet gerade nicht, sich mit Geschäfts- und Datenschutzpraxis der jeweiligen Unternehmen einverstanden zu erklären. Im Gegenteil, wir setzen uns weiter für eine möglichst datenschutzfreundliche Ausgestaltung der sozialen Medien ein. TikTok ist, wie alle digitalen Kommunikationsplattformen im Übrigen, in der Pflicht, die nationalen und europäischen Regeln zum Datenschutz, zum Schutz von Minderjährigen sowie zur Bekämpfung illegaler Inhalte umzusetzen und einzuhalten. TikTok muss konsequent gegen die Verbreitung von Falschinformationen und Manipulationen auf seiner Plattform vorgehen und natürlich die Meinungsfreiheit respektieren. Es ist zugleich Aufgabe der für TikTok zuständigen Aufsichtsbehörden, allen voran der EU-Kommission und der insoweit zuständigen Datenschutzbehörde in Irland, sicherzustellen, dass TikTok all diesen Aufgaben gerecht wird. Als Bundesregierung sensibilisieren wir für einen achtsamen und verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Daten. Wir bieten unter anderem über unsere Websites und unseren Mastodon-Kanal einen alternativen und voraussetzungslosen Informationszugang an. Die Bürgerinnen und Bürger sind frei in der Wahl, ob und welche Informationskanäle sie nutzen. Wir gewährleisten durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen, dass kein Zugriff auf behördeninterne Daten erfolgen kann. Was heißt das? TikTok wird bei uns nicht mit den üblichen Diensthandys betätigt, sondern mit einem eigenen, unabhängigen Diensthandy, den die keine weiteren Zugänge auf behördeninterne Zugänge ermöglichen. Wir wissen alle um die Bedeutung der sozialen Medien, auch für die politische Meinungsbildung und unser gesellschaftliches Klima. Wir dürfen diesen neuen Informationsräumen nicht nur bestimmten Akteuren überlassen, sondern müssen selber präsent sein. Deshalb gehen wir mit unseren Informationen dahin, wo die Bürgerinnen und Bürger sind, eben jetzt auch auf TikTok. Und ich freue mich über einen intensiven Austausch in den nächsten Tagen und Wochen über dieses Angebot. Habe ich einen zweiten Punkt, inhaltlich nicht verwandt. Der Bundeskanzler wird am kommenden Samstag zu einer 3-tägigen Reise in die Volksrepublik China aufbrechen. Es handelt sich um seine 2. Reise in seiner Funktion als Bundeskanzler. Noch wird das Programm intensiv erarbeitet, aber ein paar Kernpunkte kann ich Ihnen heute schon nennen. Am Sonntag, 14. April, wird der Bundeskanzler in Chongqing ankommen, eine Stadt, die manchmal als größte Stadt der Welt bezeichnet wird, etwa 33 Millionen Einwohner hat und am Yangtze-Kiang liegt. Dort wird er unter anderem eine Produktionsstätte einer deutschen Firma für nachhaltige Wasserstoffantriebe besuchen. Weitere Gespräche und Programmpunkte befinden sich in Planung. Am Montag, 15. April, wird er weiter nach Shanghai reisen. Dort wird er auch den Standort eines deutschen Kunststoffunternehmens besuchen, das an grünen und nachhaltigen Technologien arbeitet. Auch hier wird er des Weiteren wird er an einer Universität einen Vortrag halten bzw. eine Rede und eine Diskussion führen. Und weitere Punkte sind noch in Vorbereitung. Und dann am Dienstag, 16. April, wird der Bundeskanzler in Peking den Staatspräsidenten Xi Jinping und später auch Ministerpräsident Li Qiang zu politischen Gesprächen treffen. Der Bundeskanzler und der Ministerpräsidenten werden auch an einer Sitzung des deutsch-chinesisch beratenden Wirtschaftsausschusses teilnehmen. Zu den Details der Reise und für Rückfragen verweise ich Sie auf das geplante Briefing unter 2, das an diesem Freitag um 9 Uhr hier im Haus der Bundespressekonferenz stattfinden wird. Neben mir werden auch noch der Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. Jörg Kukies sowie der außen- und sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers Jens Blödner daran teilnehmen. Soweit meine beiden Ankündigungen für heute.
Danke. Zu beiden Themen habe ich hier Fragen im Raum gesehen. Wir beginnen mit dem Thema TikTok. Dazu hat Herr Steiner eine Frage.
Ja, hallo Herr Hebestreit. Sie haben ja mal ursprünglich gesagt, Sie wollen den Bundeskanzler gern zum Tanzen bringen. Da würde ich ganz gerne wissen, ob Tanzvideos auf TikTok geplant sind, ob Sie ihn davon schon überzeugen konnten, ist das eine. Und das zweite ist, haben Sie denn aktiv in irgendeiner Form mit den Betreibern, mit ByteDance von TikTok, irgendeinen Kontakt etabliert, um auch Ihren ausgesprochenen Forderungen Nachdruck zu verleihen gegenüber diesen, was Datenschutz und Desinformation und Ähnliches angeht?
Zum ersten Punkt muss ich die Grenzen meines Einflusses bekennen. Der Bundeskanzler wird zu Ihrer aller Überraschung nicht tanzen, allerdings auf TikTok ansonsten präsent sein. Und zum zweiten Punkt, ja, wir stehen in direktem Kontakt auch mit dem Anbieter.
Die Frage war, was konkret Sie dann auch mit denen besprechen?
Sie werden es mir nachsehen, ich verstehe Ihre Frage, muss darauf aber verweisen, dass wir natürlich diese Gespräche intern halten. Aber wir haben schon sehr deutlich gemacht, was wir uns vorstellen, und das ist auch seitens des Unternehmens immer wieder deutlich gemacht worden, wie sehr man sich bemüht. Es werden im Augenblick Rechenzentren unter anderem in Norwegen und in Irland etabliert, auf das die Nutzerdaten europäisch gespeichert werden und nicht außerhalb Europas. Im Augenblick sind es, glaube ich, noch unter anderem auch in Singapur Rechner zuständig. Das will man ändern. Es werden weitere Vorkehrungen, Zusammenarbeit mit einem großen europäischen Datenschutzdienstleistern angebahnt gerade, die auch deutlich machen sollen und sicherstellen sollen, dass das, was TikTok angibt, wie Datenschutz betrieben wird, dass das auch tatsächlich geschieht. Und ansonsten befinden wir uns im kontinuierlichen Gespräch. Und wenn wir weitere Punkte haben, werden wir dort auch anbringen.
Herr Rinke.
Ja, das provoziert natürlich die Frage, wenn er nicht tanzt, was macht er dann? Der Bundeskanzler, vielleicht können Sie uns da 2, 3 Ideen geben, ob er selber auftritt oder ob das ein Auftritt, das heißt ja Team-Bundeskanzler ist, wo die Bundesregierung dann eher am Kanzler vorbei die Inhalte darstellt? Das wäre die erste Frage.
Also die erste Antwort wäre, da Sie ja auch sicherlich auf Instagram präsent sind, auch dort heißt der Kanal Team Bundeskanzler, ist eine Mischung der Kanzler selber. Auch das Format Frag den Kanzler oder Kanzler Kompakt wird auch auf Instagram und wird auch dann später auf TikTok ausgestrahlt. Es wird aber auch eigene Inhalte des Kanzlers geben. Aber wie gesagt, er wird nicht tanzen und nebenbei werden aber auch natürlich Regierungsinhalte und Bundesregierungsthemen dort behandelt werden. Wir haben es mit einem Medium zu tun, das insbesondere von 14- bis 20-Jährigen, ich sehe im Raum, fällt glaube ich niemand unter diese Altersspanne, ich fürchte, da ist sogar noch eine ganze Weile Spanne dazwischen, bis wir uns hier wiederfinden, sind dort vertreten und da will man auch altersgerecht versuchen, diese Inhalte aufzubereiten. Wir haben uns auch im Vorfeld mit Influencerinnen und Influencern, die auch auf TikTok präsent sind, auch politischen Influencerinnen und Influencern unterhalten, auch die Frage mit Ihnen kritisch diskutiert, soll die Bundesregierung diesen Schritt unternehmen? Und die nahezu einhellige Botschaft war, dass seriöse Angebote, belastbare Angebote dort sehr sinnvoll sein. Und den Weg wollen wir jetzt gehen. Wir müssen das natürlich auch, das ist ein bisschen ein Experiment, wir müssen das auch immer wieder beobachten. Und wenn man merkt, es funktioniert nicht, muss man dann auch die Größe, die Kraft haben, von so einem Kanal sich auch wieder zurückzuziehen. Aber im Augenblick sind wir eigentlich ganz hoffnungsvoll. Und vielleicht folgt ja auch der ein oder andere. Aber auch solche sozialen Medienplattformen sind ja immer wieder Entwicklungen unterworfen. Wir sehen es bei Twitter beziehungsweise bei jetzt unter X firmierenden Plattformen, wie schwierig solche Entwicklungen sein können und dass man immer wieder beobachten muss, wie man damit umgeht.
Darf ich kurz nachfragen? Noch wird das Thema bei der China-Reise eine Rolle spielen? Ich frage deswegen, weil die US-Finanzministerin heute gerade in Peking Gespräche unter anderem über TikTok mit der chinesischen Führung führt.
Also ich habe noch nicht die komplette Übersicht über die Gesprächsthemen, aber das ist jetzt tatsächlich ein Zufall, der ein bisschen den Vorbereitungszeitabläufen geschuldet ist, dass wir jetzt ausgerechnet kurz vor der Reise das Angebot starten. Aber ich sehe nicht, dass es eine größere Rolle spielen wird bei unserem China-Besuch.
Herr Jessen hat die nächste Frage.
Ja, können Sie, Herr Hebestreit, etwas detaillierter sagen, wer wie dann das TikTok-Angebot bespielt? Wird das mit den vorhandenen personellen Bordmitteln des Bundespresseamtes und der Ministerien gemacht? Oder wird ein neuer Arbeitsstab, vielleicht auch unter Einbeziehung jüngerer Fachkräfte gemacht? TikTok ist ja nicht unbedingt sowas für alte Säcke wie mich.
Herr Jessen, das würde ich natürlich mit Abscheu und Empörung zurückweisen, Sie als alten Sack zu bezeichnen, Herr Jessen.
Deswegen habe ich es ja auch selbst gemacht.
Nein, also Sie sprechen da kein ganz unkompliziertes Thema an, weil natürlich auch die Bundesverwaltung und die Vorgaben der Bundesverwaltung es jetzt nicht ganz einfach machen, Leute, die Anfang 20 sind, einfach in die Bundesverwaltung zu übernehmen. Also wir haben, das ganze Angebot wird betrieben von der Social-Media-Redaktion des Bundespresseamtes. Das sind insgesamt 9 Kolleginnen und Kollegen, die sich um alle Kanäle sozialen Medien, also Instagram, Mastodon, Facebook haben wir auch noch, YouTube-Kanal und Ähnliches kümmern. Und da muss man im Moment so ein bisschen repriorisieren, weil das am Anfang gerade natürlich gewissen Aufwand erfordert. Und außerdem haben wir anfangs auch noch von einem Dienstleister, gerade was das Content Management, also die Betreuung der Kommentare, Reaktionen und Ähnlichem angeht, auf einen externen Dienstleister. In unserer Rahmenagentur werden wir zurückgreifen, aber sukzessive bis zum Sommer soll das dann eigenständig im Bundespresseamt laufen. Und wir haben da 2 sehr, sehr fähige Kolleginnen, aber aus dem Bestand des Bundespresseamtes, die allerdings deutlich jünger sind, Herr Jessen, als Sie und ich, die sich um das Angebot dann vordringlich kümmern werden.
Ja, das hört man gern. Das heißt also, wenn Sie sagen, in der Anfangsphase externe Dienstleistung mit einbeziehen, es wird dann im Weiteren keine zusätzlichen Planstellen oder Ähnliches geben, sondern das soll aus dem vorhandenen Personalbestand gemacht werden. Verstehe ich das richtig?
Mit Blick auf die Haushaltsberatung und die Haushaltsrealitäten fällt es mir schwer, mir da zusätzliche Planstellen vorzustellen. Allerdings ist das Bundespresseamt ein sehr, sehr starkes, eine starke Bundesbehörde. Und dann müssen wir repriorisieren und sagen, man setzt mehr Personal in der Redaktion ein und anderes muss dann anders laufen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Die Frageliste zu diesem Thema ist noch beständig gewachsen, deswegen bleiben wir dabei. Jetzt sind wir bei dem Kollegen auf der von uns aus gesehenen rechten Seite.
Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk. Herr Hebestreit, vielleicht können Sie noch mal die externe Beratung ein bisschen konkretisieren. Ist es eine Agentur? Was kostet das? Von wie vielen Stunden reden wir da pro Woche? Und eine Frage ans BMI. Wie schätzen Sie im Moment Stichwort Vektor für Desinformationskampagnen hier TikTok ein? Und wie schätzen Sie auch ein, dass zwar ByteDance, das TikTok für TikTok verantwortlich ist, in Singapur sitzt, aber als Teil der ByteDance Holding Teil eines chinesischen Unternehmens ist, das natürlich dem chinesischen Staat verpflichtet ist?
Also wir machen das im Rahmen unserer Rahmenagentur. Das ist eine Agentur, mit der wir einen langfristigen Vertrag haben. Und das Content Management, da geht es also um das Sondieren von Kommentaren, das Löschen von einschlägigen Kommentaren, die nicht der Etikett entsprechen, beziehungsweise Kriminelle oder unter, ich suche jetzt gerade den Begriff, die womöglich kriminellen Inhalt haben und die dann verschwinden müssen, unsichtbar gemacht werden müssen, nicht mehr sichtbar gemacht werden müssen. Das ist der Teil Content Management, den wir mit Rahmen der Agenturhilfe anfangs machen, das sogenannte Wischen, sagt man intern. Aber den eigentlichen Inhalt produzieren und Ähnlichem tun wir im Bundespresseamt vordringlich. Und die genauen Kosten kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, nicht weil ich sie nicht, also die habe ich einfach nicht auf der Pfanne gerade, aber das ist im Rahmen des Rahmenvertrages, den wir mit der Agentur haben.
Zu Ihrer zweiten Frage, Herr Kuhn, Sie wissen ja, die Bundesregierung hat das Vorgehen gegen Desinformation ganz erheblich verstärkt und wir bündeln dieses Handeln in einer Taskforce seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, weil es natürlich im ganz Wesentlichen um russische Desinformationskampagnen geht und die eben frühzeitig zu erkennen, frühzeitig aufzudecken und auch gegensteuern zu können. Aber Russland ist nicht der einzige staatliche Akteur, was Desinformation angeht. Insofern beobachten gerade auch die Sicherheitsbehörden, gerade auch aus unserem Bereich, der Verfassungsschutz, Desinformationskampagnen unterschiedlicher staatlicher Akteure und auch auf allen unterschiedlichen Plattformen. Und was TikTok angeht, ist das, glaube ich, auch Teil der Prüfung der Europäischen Kommission, die ja ein Verfahren gegenüber TikTok führt und da prüft, ob die Vorgaben des Digital Services Act eingehalten sind. Insofern werden wir auch durch diese Prüfung der EU-Kommission natürlich noch weitere Erkenntnisse erlangen. Und auch was chinesischen Einfluss angeht, beobachten wir den natürlich und ist das ein Aspekt, der immer im Blick ist. Herr Hebestreit hat aber ja auf die Sicherheitsvorkehrungen und den Datenschutz und all diese Aspekte hingewiesen. Vielleicht noch einer beim Thema Hasskriminalität, die ja im Wesentlichen vom Bundeskriminalamt verfolgt wird und natürlich den Strafverfolgungsbehörden der Länder. Da kooperiert TikTok.
Nochmal nachgefragt, wie sehen Sie TikTok im Vergleich zum Beispiel zu Plattformen wie Instagram, X etc.? Funktionieren ja auf verschiedene Art und Weise und bei TikTok ist es ja zum Beispiel gar nicht so leicht nachvollziehbar, was eine einzelne Person an Inhalten zugeführt bekommt über den Algorithmus. Spielt das in Ihren Überlegungen eine Rolle und wie bewerten Sie es am Ende des Tages?
Das spielt sicherlich eine Rolle. Da würde ich Sie aber bitten, sich an die einzelnen Behörden zu wenden, die sich damit ja sozusagen im tagtäglichen Geschäft auseinandersetzen, für die Frage, werden da Straftaten begangen, aber auch für die Frage, gibt es dort Desinformationskampagnen, von wem gehen die aus, wie lassen die sich zuordnen, da wenden sie sich am besten an die jeweiligen Behörden. Ich habe ja gesagt, wir haben das auf allen Plattformen im Blick, auch mit den jeweils unterschiedlichen Funktionsweisen, die die Plattformen haben.
Ich muss an einer Stelle mich korrigieren, die Kollegin hat mich darauf hingewiesen, ich habe vom Content Management gesprochen, aber es muss natürlich, Ihnen ist das alles aufgefallen, Community Management heißen, fängt auch mit C an, ist aber doch was anderes.
Herr Steiner nochmal.
Ja, ich würde gerne wissen, was denn Ihre Freundschaft nach Bonn zum BFDI in dem Kontext macht. Sie haben ja gerade schon geäußert, dass Sie die Moderation der Kommentare mit übernehmen. Das heißt ja, dass Sie sich in gewisser Weise auch die Inhalte auf der Plattform in Ihrem Verantwortungsbereich zu eigen machen, auch die Prüfpflichten damit. Da würde ich gerne wissen, wie das denn dann um Ihre datenschutzrechtliche Beurteilung geht. Also steht, was haben Sie dort zu sagen? Ist das von Ihnen ein betriebenes Angebot, so wie auch schon vorher die Facebook-Seite, was ja schon für einen gewissen, wie würde ich sagen, Streit sorgte?
Ja, ich glaube, da gibt es eine grundsätzlich unterschiedliche Haltung zwischen der Bundesregierung und dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Der befindet sich in gerichtlicher Prüfung. Wir sind der Auffassung, dass wir Daten nicht verarbeiten oder auch nicht speichern, sondern dass die bei dem jeweiligen Unternehmen sind. Das ist eine Auffassung, die europarechtlich breit getragen wird. Das muss man jetzt juristisch prüfen lassen. Der Datenschutzbeauftragte hat die Position, dass jeder, der sich auf einer Plattform befindet, gleichzeitig für die datenschutzrechtliche Verarbeitung mit Verantwortung trägt. Das halten wir für nicht stichhaltig und einschlägig. Insofern befindet sich in rechtlicher Klärung und da unterscheidet sich jetzt bei TikTok auch nichts von der Frage. Bei Facebook ist läuft das Gerichtsverfahren oder der Rechtsstreit. Und wir haben auf alles verzichtet, was uns einen Einblick gewähren könnte in die jeweiligen User. Also es gibt bei Facebook ist es Insights und bei TikTok, meine ich, heißt es Activity oder so ähnlich. Also gäbe es auch die Möglichkeit, Kanäle zu schalten, in denen man Rückschlüsse auf die jeweiligen Nutzer dieses Angebotes haben kann. Darauf verzichten wir, um da eben datenschutzrechtlich auch sauber zu sein.
Dann nochmal die Nachfrage bei der Inhaltemoderation. Wenn jetzt Nutzerkommentare kommen, da sagen Sie aber, wir sind dafür zuständig, dort zu wischen. Das kriege ich noch nicht so ganz zusammen, wenn Sie sagen, eigentlich für den Datenschutz ist die Plattform verantwortlich, den entsprechend.
Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Also Datenschutz heißt die Weiterverarbeitung von Daten, diese Nutzungsdaten. Und da sind wir auch mitverantwortlich, wie jeder, auch Sie auf Ihrem privaten Account, wenn sich da strafrechtliche Inhalte unter Ihren Kommentaren befinden, sind so zumindest meine. Und insofern ist das, glaube ich, würde ich das eine mit dem anderen nicht zusammenschmeißen wollen.
Wenn ich darf, würde ich da gerne mal das BMDV als für den DSA mit Zuständigen zumindest einmal ins Boot holen und nachfragen, wem obliegen denn die Moderationspflichten für Auftritte auf Social Media nach DSA und DSA-Begleitgesetz?
Wie gesagt, hängt das davon ab, wie die Prüfung auf europäischer Ebene abläuft. Und nach meiner Kenntnis läuft die tatsächlich noch. Also die Regelung ist ja dort für Plattformen mit über 45 Millionen Nutzern im Monat. Wäre es dann die EU-Kommission, die für das Risikomanagement, aber auch Melde- und Löschpflichten zuständig wäre.
Herr Balser, eine Frage zu dem Thema.
Auch an Herrn Hebestreit. Herr Hebestreit, die AfD ist ja so erfolgreich wie kaum eine andere Partei auf TikTok, vor allem bei den jüngeren Wählern, Menschen, Bürgern. Welche Rolle spielt denn bei Ihrer Motivation, da jetzt loszulegen, möglicherweise auch, dass man der AfD das Feld nicht überlässt?
Das wäre jetzt ein bisschen schräg, es mit der AfD direkt in Verbindung zu bringen, sondern was wir ja sehen müssen, ist, dass auch politische Inhalte auf einer solchen Plattform eine Rolle spielen, unabhängig davon, wie man zu der eigentlichen Politik steht. Und wir überprüfen ja immer wieder, wir müssen dahin gehen, wo die Bürgerinnen und Bürger hingehen, um sich zu informieren. Und das passiert im verstärkten Maße jetzt auch auf TikTok. Wir sind aber auch auf Instagram präsent. Wir sind haben Mastodon seit 2 Jahren im Angebot. Wir sind bei X, vormals Twitter, Facebook schon viel länger, auf YouTube und anderswo und müssen immer wieder überprüfen, wo wir unsere Nutzerinnen und Nutzer und die Bürgerinnen und Bürger erreichen. Und gerade, das kennen Sie aus dem Mediengeschäft genauso wie wir als Bundespresseamt, dass die Nutzung klassischer Medien in gewissen Alterssparten kaum noch messbar ist. So, und wie kommen wir mit unseren Informationen, unseren seriösen Informationen an die Nutzerinnen und Nutzer? Und dann müssen wir auch solche Wege gehen. Wie gesagt, da stellen sich auch Fragen. Manche behandeln wir hier, andere werden wir sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten noch diskutieren. Ich würde es aber jetzt nicht mit Bezug auf eine bestimmte Partei in Zusammenhang bringen, vor allem weil ja auch andere Parteien, auch alle Bundestagsparteien, soweit ich da informiert bin, auf TikTok vertreten sind. Auf jeden Fall 4, 5 weitere weiß ich auch. Also insofern ist das jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Die Fragen, die man sich natürlich stellen kann, was spielt der Algorithmus nach oben? Also woher speist sich der Erfolg einzelner Angebote? Und da hat das natürlich auch viel mit Einflüssen zu tun, die wir jetzt genauer kennenlernen müssen. Und man muss ja auch sehen, funktioniert das als seriöses Angebot? Kriegt man die Reichweite, kriegt man den Durchschlag, den man erreichen möchte, der den Aufwand, den man damit ja betreiben muss, auch rechtfertigt? Das Gleiche ist aber auch, in welchen Umfelden tummelt man sich. Siehe die Diskussion über Twitter, vormals Twitter, jetzt X, und wie die Plattform sich entwickelt. Und es wird wieder Plattformen geben, die an Bedeutung verlieren. Einige erinnern sich noch an den Hype über Clubhouse, Blue Sky. Also das ist ein wahnsinnig dynamischer Prozess. Jetzt sind wir als Presse- und Informationsamt der Bundesregierung sicherlich nicht ein Schnellboot, was schnell reagiert, sondern sich eher solche Sachen eher noch ein bisschen längerfristiger anguckt. Aber also mein Amtsantritt liegt jetzt 2,5 Jahre knapp zurück. Sie sehen, es hat ein bisschen gedauert und jetzt haben wir uns aber zu diesem Schritt entschieden, dass wir den jetzt gehen. Der ist auch schon etwas länger in Vorbereitung, auf dass wir all die Fragen, die Sie hier stellen, auch vorher schon geprüft haben und dafür auch Antworten geben können. Und Insofern ist auch die Diskussion jetzt um die eine Partei, die Sie genannt haben, die ja eher frisch ist oder jünger ist, diese Diskussion, war da jetzt nicht ausschlaggebend.
Frau Lehmann.
Gesagt, wir werden gucken, ob es funktioniert. Woran messen Sie denn, ob es funktioniert? Und zweite Frage, ist es nicht problematisch oder sehen Sie es als problematisch an, dass neben den Leuten, die ohnehin schon auf TikTok präsent sind, jetzt weitere Nutzerinnen, wahrscheinlich inklusive aller hier Anwesenden, auf diese Plattform gelotst werden, die ja als eine der schlimmsten Datenkraken überhaupt gilt?
Also ich bin nicht sicher, ob das mit den Datenkraken, ob ich das einer einzelnen Plattform zuschreiben würde. Ich glaube, die sind alle nicht unkompliziert. Wie wir das auch in anderen Angeboten machen, wir spiegeln die Inhalte auch anderswo. Das heißt, wenn Sie, Frau Lehmann, jetzt lieber nicht die TikTok-App auf Ihr Handy spielen wollen, kriegen Sie die Inhalte, die auf TikTok ausgespielt werden, auch auf anderen, beispielsweise auf unserem Instagram-Account weiterhin. Und sind auch im Überlegen, ob wir es über Mastodon beispielsweise ausspielen. Das ist technisch nicht immer ganz einfach, aber eigentlich wollten wir den Weg gehen. Also insofern gibt es keinen Zwang, Leute auf eine gewisse Plattform zu lotsen. Im Gegenteil, wir wollen dahin gehen und die Leute, die auf diesen Plattformen sind, erreichen. Und deshalb ist das jetzt kein exklusives Angebot, was es nur in der Einrichtung gibt, sondern das spielen wir auf all unseren Kanälen, so dass sinnvoll ist, aus.
Ja. Und die erste Frage, woran messen Sie, ob es funktioniert?
Naja, da muss man natürlich sehen, man kriegt ja schon ein Gefühl dafür, wie viele Leute sich einen Beitrag angucken, wie darauf reagiert wird. Ich glaube, das ist etwas, das sollte man nicht nach 2 oder 3 Monaten sehen, aber dass man sich nach 6 Monaten und nach 12 Monaten mal die Karten legt und sagt, stimmt der Aufwand für den Ertrag, den wir kriegen? Der Ertrag ist ja Informationsweiterverbreitung. Also wie sehr wird man wahrgenommen, gelesen, geklickt, angeguckt? Und das muss man dann immer wieder überprüfen und im Einklang mit den Ressourcen, die man dafür aufwendet, sehen.
Okay, kurze Nachfrage dazu. Was wäre denn ein angemessener Ertrag? 100.000 Follower, 500.000 Follower, 1 Million?
Das Schöne ist, auch das habe ich gelernt und kann es Ihnen deswegen so naseweis erklären, dass bei TikTok der Follower oder die Followerzahl gar nicht das Entscheidende ist, okay, weil das ist ein andere, also bei Facebook und bei Insta ist das anders, aber dort ist es so der Aufruf der einzelnen Beiträge sozusagen. Man muss nicht Follower sein, auf das es einem angezeigt werde. Ich sollte jetzt aber aufpassen, nicht zu viel für eine einzelne Plattform darzulegen. Aber natürlich die Zahl der Wahrnehmungen. Aber da habe ich jetzt keine Zahl, die ich hier laut rausposaunen würde. Ich glaube, man muss, und ich habe es ja schon 2, 3 Mal gesagt, es sind Ressourcen, die dafür aufgewendet werden. Es wird ein Aufwand betrieben und der muss am Ende dem Ergebnis gegenüber rechtfertigbar sein. Aber das tun wir in all unseren Kanälen regelmäßig, genauso wie wir weiterhin auch Printinterviews, Radiointerviews, Podcasts machen, Fernsehinterviews geben, unabhängig von der Frage, ob jedes Einzelinterview sich dem Aufwand gerechtfertigt ist.
Herr Jolkwan.
Ja, Hebestreit, ganz kurz vielleicht die letzte Frage. Wenn der Kanzler nicht online tanzen wird, vielleicht offline am Freitag, am Pressetag.
Es ist eine schöne Kurve. Nein, der Bundeskanzler wird am Freitag nicht beim Bundespresseball tanzen. Er wird auch gar nicht beim Bundespresseball dabei sein.
Was wir natürlich bedauerlich finden. Aber Herr Rinke hat noch eine Frage zum Thema TikTok.
Ja, eine Frage, die sich eigentlich dann an die anderen Ministerien richtet. Also wenn der Bundeskanzler jetzt auf TikTok sein wird und der Gesundheitsminister es ja schon ist, gibt es irgendwelche Informationen über andere Ministerinnen, Minister, die jetzt auf TikTok streben?
Wer etwas sagen möchte, möge mir ein Zeichen geben. Das ist mit den Umfragen immer... Aber ich sehe weit verbreitetes Kopfschütteln. Hilft Ihnen?
Vielleicht kann es ja eine Nachlieferung geben.
Also sollte es Pläne geben, das stimmt, das ist sinnvoll, dann bitte eine Nachlieferung.
Man kann, glaube ich, allgemein sagen, dass wir natürlich ständig unser Auftreten und unsere Präsenzen in den sozialen Medien überprüfen. Und das gilt, was das Auswärtige Amt angeht, auch für einen Auftritt auf TikTok. Und meine, hier geht es natürlich, wie Steffen Hebestreit es gerade dargestellt hat, auch um die Frage, ob wir diesen Informationsraum anderen überlassen, mit dem Risiko, dass dort Propaganda und Desinformation verbreitet wird, ohne dass wir dem etwas entgegensetzen können. Und neben all den datenschutzrechtlichen Fragen, die ja hier gerade diskutiert werden, ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dorthin zu gehen, wo die Menschen sind, kann, glaube ich, für eine Bundesregierung nicht schlecht sein.
Dann würde ich jetzt gern das Thema wechseln, weil wir eine ganze Reihe an Themen haben, die mir schon vorab genannt wurden. Aber es gab noch das zweite aktive Thema, die China-Reise des Bundeskanzlers. Und ich meine bei dem Kollegen, dessen Namen ich nicht weiß, Sie hatten dazu eine Frage.
Nina.
Ah, nee, den meine ich nicht. Nee, ach so, ja. war das ein Missverständnis? Also alles klar. Gut, dann China. Nochmal Herr Rinke, bei Ihnen ist noch das Mikro.
Herr Hebestreit, eine kurze Frage zur Einordnung der Reise. Ein führender Wirtschaftsvertreter von der AAK in Shanghai hat die Reise als Normalisierung der Beziehungen zu China gewertet. Vielleicht können Sie die Reise auch schon mal etwas einordnen. Das Briefing ist ja erst am Freitag. Ist das eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Deutschland und China?
Ich würde Sie gar nicht in dieses Fahrwasser steuern wollen, sondern wir haben eine Beziehung zu China, die beschreibt sich in der nationalen Sicherheitsstrategie und auch nochmal genauer in unserer China-Strategie. Und im Rahmen dessen sind wir mit China in einem Austausch. Und diese Reise fügt sich genau in diesen Austausch ein.
Darf ich nochmal kurz nachfragen? Die Reise ist ja insofern ein bisschen ungewöhnlich im Vergleich zu früheren, weil sie, wie Sie erwähnt haben, drei Zielorte hat, also relativ lange, ausführlich. Und offenbar sind ja auch Minister mit an Bord. Das macht man ja sonst nur bei Regierungskonsultationen. Die sind es aber anscheinend ja nicht.
Das sind keine Regierungskonsultationen. Die hatten wir im vergangenen Jahr hier in Berlin recht ausführlich. Sie werden sich erinnern. Die Minister werden dazu reisen. Reisen unabhängig vom Bundeskanzler, werden aber am Dienstag bei den Gesprächen mit dem chinesischen Staatspräsidenten und dem chinesischen Ministerpräsidenten dabei sein. Also jedenfalls beim Staatspräsidenten müsste ich mich nochmal genau erkundigen, aber ich vermute das auch. Und ansonsten, die letzte Reise die erste Reise des Bundeskanzlers nach China war ja eher eine Tagesreise. Sie erinnern sich, es war noch unter dem Corona-Regime in China. Wir sind morgens eingereist und abends wieder abgereist, was für doch eine ausführliche Flugreise ein eher kurzer Aufenthalt war. Und darum hat man jetzt deutlich gemacht, dass man sich etwas mehr Zeit nimmt. Und für gewöhnlich war es so, dass man neben Peking immer eine weitere Stadt mindestens bereist in China. Und in diesem Fall sind es zwei geworden, weil beim ersten Trip war es eben nur Peking. Aber das bot sich an, auch organisatorisch. Und insofern, der Bundeskanzler wird auch von einer Wirtschaftsdelegation begleitet werden. Und dann hat das alles Hand und Fuß.
Herr Künast?
Hält der Bundeskanzler Präsident Xi, wie Außenministerin Baerbock, für einen Diktator?
Ich überlege gerade, deshalb stutze ich, ob wir uns dazu schon geäußert haben. Da müsste ich mich noch mal kundig machen, bevor ich das hier freihändig mache. Wir haben in unserer China-Strategie, glaube ich, unsere Haltung zu China umfänglich dargelegt. Und das ist die Grundlage für unser Handeln und für unser Auftreten gegenüber China.
Also Sie können jetzt nicht sagen, ob der Bundeskanzler Präsident Xi für einen Diktator hält.
Ich will das hier nicht einfach so ambulant weder dementieren noch bestätigen.
Dann die Kollegin auf der von uns aus gesehen linken Seite.
Ja, Sie sagten, das soll jetzt keine Normalisierung oder das könnte man so nicht sagen. Aber mit welchen Erwartungen fährt denn der Bundeskanzler nach China? Also was erhofft er sich von der Reise? Und einfach nur eine Lernfrage, 3 Tage ist er dort. Ist das die längste Reise des Bundeskanzlers bis jetzt in einem Land?
Nein, in Kanada waren wir 4 Tage, unter anderem. Aber da würde ich die Frage, ich stoße mich so ein bisschen an der Normalisierung, weil also der Bundeskanzler war im November 2022 in China. Im letzten Frühsommer waren umfängliche Regierungskonsultationen hier in Berlin. Und jetzt gibt es eine weitere Reise des Bundeskanzlers nach China. Also insofern sehe ich das eher in der Kontinuität, aber eben, und deshalb verweise ich gerne auf die China-Strategie und auf die nationale Sicherheitsstrategie, das läuft ja auf Grundlage dessen, worauf sich diese Bundesregierung auch im Verhältnis zu China verständigt hat. Klar ist, hat der Bundeskanzler immer wieder deutlich gemacht, dass es kein Decoupling geben kann, also ein Abkoppeln China von der Weltwirtschaft, sondern dass er die deutsche Wirtschaft zu einem De-Risking auffordert, also sich breiter aufzustellen und nicht ausschließlich oder vor allem, wenn es um Fernosten geht, mit China zu agieren. Und da gibt es auch wachsende Bestrebungen. Deshalb gab es auch eine umfängliche Reise im Herbst 2022, beispielsweise nach Vietnam, Singapur und Indonesien, um auch das nochmal deutlich zu machen. Und dann ist es der Dreiklang zwischen Wettbewerber, Rivale und Partner, den wir mit China betreiben. China ist eine wichtige Macht, auch wichtige weltpolitische Fragen, angefangen beim Ukraine-Konflikt, auch im Konflikt um das Südchinesische Meer, auch im um Pazifik und den Diskussionen zwischen den Vereinigten Staaten und China sind weltpolitisch alle von Relevanz. Und die wird der Bundeskanzler auch bei seinen Gesprächen sicherlich ansprechen.
Zu diesem, wir sind noch beim Thema China, ja? Frau Aigi.
Genau, eine kurze Nachfrage zum Thema Gäste on Board. Sie haben schon gesagt, eine Wirtschaftsdelegation ist dabei und Ministerien werden auch dabei sein. Können Sie sagen, wer genau?
Ministerien werden nicht dabei sein an Bord, die werden getrennt fliegen. Das müsste ich jetzt nochmal genau, ich meine, es sind Lemke, Wissing und Özdemir, genau. Die drei werden getrennt anreisen. Aber bei den Gesprächen dabei sein.
Vielen Dank.
Und bei der Wirtschaftsdelegation halten wir es wie immer, die geben wir bekannt in dem Moment, wo alle im Flugzeug sitzen, weil es immer wieder letzten Minute noch Änderungen geben kann. Und dann fühlt sich jemand vernachlässigt, weil wir ihn nicht berücksichtigt haben bei den Bekanntgaben oder übervorteilt, weil er gar nicht dabei sein konnte. Und trotzdem, deshalb haben wir da diesen Grundsatz, dass wir das, wenn es losgeht, übermitteln.
Herr Jessen?
Wird es die Gespräche, das Gesprächsklima in irgendeiner Weise beeinflussen? Das ist ja wenige Tage nach dem Besuch des russischen Außenministers Lavrov, der heute oder ab heute in China ist, spielen. Kann ja sein, dass sich da eine neue Positionierung zwischen China und Russland zum Beispiel in Bezug auf die Ukraine abzeichnet. Gehen Sie davon aus?
Ich gehe nicht davon aus, dass sich da eine veränderte Haltung in der Position zwischen China und Russland abzeichnet. Und insofern wäre alles andere jetzt Spekulation. Das müssen wir abwarten und das müssen auch die Gespräche zeigen. Deshalb trifft man sich ja, um miteinander zu sprechen. Und dann kann man hinterher sagen, wie es gewesen ist.
Nachfrage, sehen Sie China in einer möglichen vermittelnden Rolle, was den Ukraine-Krieg angeht? Oder sehen Sie China doch eher als Verbündeten ideologisch wie militärisch Russlands?
Ich würde das nicht bewerten wollen, sondern ich glaube, China hat Einfluss auf Russland und unser Wunsch wäre schon, dass China den Einfluss, den es hat auf Russland, geltend machen kann, um zu einer friedlicheren Entwicklung im Ukraine-Konflikt beitragen zu können. Und alles Weitere wird sich zeigen müssen.
Herr Nien aber?
Eine Frage an Herrn Hebestreit. Sie haben gerade gesagt, die Scholz-Reise nach China wird unter dem Zeichen der Kontinuität stattfinden. Ich wollte fragen, wie weit dort die anstehende oder die Prüfung der EU-Kommission für Schutzzölle gegen chinesische Billig-E-Autos, wie das dazu passt und wie der Kanzler dieses Thema während seiner Gespräche am Dienstag von sich aus thematisieren wird. Dankeschön.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das im Zeichen der Kontinuität genannt habe, aber das müsste ich im Protokoll nochmal nachlesen. Der Bundeskanzler hat, glaube ich, verschiedentlich darauf verwiesen, dass er skeptisch ist, was die Haltung der EU-Kommission bei dem Thema Schutzzöllen angeht, eher generellerer Natur, und hat gesagt, unsere Produkte müssen durch ihre Qualität überzeugen und Schutzzölle sind etwas, was die Weltwirtschaft hemmt und gerade eine so große Exportnation wie Deutschland profitiert von möglichst einem möglichst niedrigen Zöllen oder möglichst wenigen Handelshemmnissen. Und deswegen sind wir dafür grundsätzlich eher skeptisch. Aber das muss man sich jetzt genauer angucken. Und der Ball liegt dort in Brüssel.
Und Herr Rinke noch mal zu dem Thema.
Vor wenigen Tagen war ja der niederländische Ministerpräsident in Peking gewesen und in wenigen Tagen soll es auch ein Treffen geben des französischen Präsidenten mit der chinesischen Führung. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie sehr denn diese Reise zwischen den wichtigen europäischen Partnern abgestimmt ist.
Wie in allen Fragen, Herr Rinke, können Sie davon ausgehen, dass es da auch auf oberster Ebene immer wieder Gespräche gibt und dass man sich da auch miteinander bespricht. Von Absprachen zu sprechen, wäre jetzt etwas weit, aber wir wissen von der Reise des französischen Staatspräsidenten und der französische Staatspräsident weiß von der Reise des Bundeskanzlers und da gibt es im Vorfeld auch immer wieder einen Austausch.
Darf ich nochmal nachfragen, warum es keine konkrete Absprache gibt? Denn es ist ja relativ wichtig, dass die europäischen Regierungschefs da mit derselben Sprache auftreten.
Das habe ich gar nicht besprochen oder bestritten, dass es da Gespräche gibt, aber es sind europäische Staatschefs, die aber auch gleichzeitig nationale Regierungs- und Staatschefs sind. Und in dem Spannungsverhältnis befinden wir uns.
Dann würde ich gerne das Thema wechseln. Und wir kommen nach schon sehr fortgeschrittener Zeit zu den Themen, die mir hier vorab von Interesse auch gemeldet wurden. Das sind nämlich auch noch einige, unter anderem Kindergrundsicherung, der Komplex Israel-Gaza und Aspekte, die damit zusammenhängen, der Hungerstreik und Brückenbau. Ich verbinde damit den Appell, Sie merken es vielleicht, zu kurzen Fragen und womöglich auch kurzen Antworten, damit wir halbwegs in der Zeit bleiben. Herr Balser beginnt mit dem Thema Kindergrundsicherung.
Ja, mit einer Frage ans Arbeits- und an das Familienministerium. Es wurde ja lange darüber diskutiert, wie viele Stellen in der Verwaltung dafür benötigt werden. Jetzt hat Grünen-Chefin Ricarda Lange am Wochenende gesagt, die einst prognostizierten 5.000 Stellen werde es so nicht geben. Mich würde von den beiden Ministerien interessieren, mit wie vielen nötigen Stellen rechnen Sie denn, um die Ziele Armutsbekämpfung bei Kindern denn so wie geplant erreichen zu können?
Ja, ich kann da gerne mal anfangen. Vielen Dank für die Frage. Das Thema der Stellen wurde ja in der vergangenen Woche schon diskutiert hier auch. Es ist so, dass hier die Bundesagentur für Arbeit Ende vergangenen Jahres eine Prognose erstellt hat. Die BA soll die Kindergrundsicherung umsetzen. Also hat sie eine Planung gemacht. Das ist in einem normalen Vorgang, in einem Gesetzgebungsverfahren auch so vorgesehen. Eine Behörde schätzt ihren Arbeitsaufwand ab. Die BA hat ja auch Begründungen genannt, in der Stellungnahme beispielsweise wurde genannt, dass Aufgaben übernommen werden, dass der Kindergrundsicherungscheck eingeführt wird, dass die Inanspruchnahme der Leistungen ausgeweitet werden soll. Das sind alles nachvollziehbare Argumente und Gründe, die da genannt wurden. Jetzt ist es so, dass das Verfahren, das wissen Sie, im der Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren ist. Inwiefern sich sozusagen diese Prognose der BA da jetzt verändert oder verändern wird, das kann ich von der Stelle jetzt nicht beantworten oder nicht absehen. Fakt aber ist aber, dass sozusagen der Gesetzentwurf jetzt im Verfahren ist und je nachdem, wie das Verfahren ausgeht, wird sich das dann eben auch auf die Stellen auswirken.
Entschuldigung, wenn ich da nachhake, aber es ist ja dann die Rede davon, dass Ihr Haus Einsparpotenziale benennt. Also werden Sie ja auch wissen, wie viele Stellen Sie etwa dafür brauchen. Können Sie da ein bisschen konkreter werden?
Die Ministerin hat sich am Wochenende dazu geäußert, hat also gesagt, dass es sozusagen Potenziale gibt, beispielsweise durch die Digitalisierung, also sozusagen durch digitale Anträge beispielsweise. Wie gesagt, aber da sozusagen jetzt eine konkrete Zahl zu nennen, ob das jetzt 1.000, 2.000, 2.500 oder wie auch immer Stellen werden, das kann an der Stelle jetzt nicht gemacht werden, weil wie gesagt eben auch das Verfahren einfach jetzt im Parlament ist. Insofern können wir jetzt da nicht konkrete Zahlen nennen.
Wollte das BMAS ergänzen?
Ich wüsste ehrlicherweise nicht, was ich ergänzen soll.
Ich wollte es nur fragen, weil Sie mit angesprochen waren. Dann machen wir mit der nächsten Frage weiter bei Frau Abbas.
Auch an das Familienministerium und auch an Herrn Hebestreit. Also ich habe Frau Posse verstanden, dass sie perspektivisch damit rechnet, dass was eingespart werden kann. Also dass wir jetzt eigentlich immer noch von dieser Stellendimension sprechen. Also es werden ja jetzt nicht von einem Tag auf den anderen von 5.000 irgendwie jetzt 100 Stellen nur noch sein. Jetzt ist die Frage an Herrn Hebestreit. Wie schätzt denn der Bundeskanzler diese Stellendimension ein? Ich meine, die Bundesregierung und der Bundeskanzler, die sind ja angetreten, um in Deutschland auch die Bürokratie abzubauen. Wie bewertet es der Bundeskanzler, dass denn so ein Verwaltungsapparat geschaffen werden soll für die Kindergrundsicherung?
Also den Zusammenhang finde ich schwierig. Es geht darum, um den Kampf gegen Kinderarmut. Und es geht darum, Leute, Familien dazu zu bringen, die Fördermöglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, die sie aber bisher nicht wahrnehmen, ihnen näher bringen zu können. Und das ist das Ziel der Kindergrundsicherung, das ist das Ziel dieser Bundesregierung. Darauf hat sich auch das Bundeskabinett geeinigt. Und jetzt geht es um die verwaltungsrechtliche Umsetzung. Da gibt es Fragen, die noch zu klären sind. Das Gesetz ist im Augenblick im parlamentarischen Verfahren. Da wird es ja auch noch Hinweise geben, vielleicht auch noch Veränderungen, was die eigentliche Kindergrundsicherung in ihrem Wege gibt. Und dann müssen die dafür zuständigen Behörden, die das ja umsetzen sollen, das ist der Staat, das ist das, was uns in Kommunen, was auf Landesebene oder auf Bundesebene dafür da ist, um ihre Aufgaben zu entwickeln, müssen sagen, wie kriegen wir das hin? Diese Zahl 5.000, die kann ich nicht verifizieren, da muss ich mich daran halten, was die zuständige Bundesagentur für Arbeit für nötig hält. Aber auch das ist ja eine Zielgröße irgendwann. Man kann nicht auf den Schlag erstmal 5.000 Leute einstellen, so schwer es auch sein wird, 5.000 Leute einfach zu finden, sondern muss sehen, worum geht es da. Aber der Staat muss schon die Aufgaben, die ihm vom Gesetzgeber zugewiesen werden, auch umsetzen können. Und das ist so ein bisschen im Augenblick die Diskussion. Ich wundere mich ein bisschen, dieses Fokussieren auf diese Stellen. Und ich würde es ausdrücklich nicht in einen Zusammenhang mit Bürokratieabbau stellen, weil erstmal wollen wir auch unter anderem durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz das beschleunigen, also auch bei der Kindergrundsicherung, aber bei anderen Dingen. Zum Zweiten haben wir es generell damit zu tun, da gab es auch verschiedene Aufstellungen in den letzten Tagen, wie die Bundesverwaltung, wie auch die Länderverwaltung und die kommunalen Verwaltungen aufgestellt sind. Da geht es ja einerseits um Stellen und andererseits um tatsächlich besetzte Stellen und wie wir die Aufgaben, die wir immer wieder auch der Verwaltung zuweisen, wie wir der gerecht werden können. Der Bürokratieabbau, um den wir ja vor allem stehen, ist, dass es schneller gehen muss, dass es unkomplizierter gehen muss, dass man Doppelstrukturen vermeidet und darüber dann auch, bei Doppelstrukturen, darüber dann auch Arbeitskraft hat für andere Einsätze, für andere Möglichkeiten. Insofern, beim Bürokratieabbau sind wir ganz stark dabei, Berichtspflichten für Unternehmen zu entlasten. Wir sind dabei, Beschleunigungen beim Genehmigungs- und Planungsrecht zu ermöglichen. Und das würde ich jetzt nicht in einen Zusammenhang, auch wenn es beides Verwaltungsfragen angeht, in Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung sehen.
Aber würde denn der Kanzler nicht auch selber eine möglichst effiziente Lösung anstreben bei der Kindergrundsicherung?
Ich glaube, die komplette Bundesregierung strebt eine möglichst effiziente Lösung an. Das ist ja auch, baut ja keiner aus Jux und Dallerei einen großen Beamtenapparat auf. Und die Kolleginnen und Kollegen leisten viel und müssen auch viel leisten. Und insoweit guckt man sich dann genau an, wie man einer Aufgabe gerecht werden kann, die ja im Augenblick noch definiert wird seitens des Gesetzgebers.
Herr Steiner, dann nehme ich Sie wieder auf die Liste. Ich hatte gesagt, die sind mit der Zeit fortgeschritten. Ich bin sehr gewillt, die Stragedisziplin im weiteren Verlauf hier durchzusetzen. Herr Steiner hat die nächste Frage.
Ja, Nachfrage an Herrn Reiß. Auch wenn Herr Hebestreit keine Lust mehr auf die Zahlen hat an der Stelle der Stellen. Sie haben nachgeliefert, dass dort die 1650 zu Qualifizierenden noch mit einem Haushaltssperrvermerk versehen sind. Ich möchte gerne wissen, was das für den Zeitplan heißt. Ist das überhaupt noch annähernd realistisch, jetzt der ursprüngliche Zeitplan, den noch irgendwie einzuhalten oder es überhaupt im nächsten Jahr ernsthaft einzuführen?
Also der Zeitplan hängt vom parlamentarischen Verfahren ab. Kurze Antwort, je schneller das parlamentarische Verfahren beendet ist, desto schneller kann die Kindergrundsicherung in Kraft treten. Insofern würde ich jetzt sagen, wir gehen davon aus, dass es 2025 die Kindergrundsicherung kommt. Das hat die Ministerin auch so nochmal geäußert. Das können Sie auch jetzt am Wochenende, können Sie gerne nochmal nachhören. Also insofern gehen wir von 2025 aus, ja.
Die Nachlieferung kam nach der Äußerung der Ministerin, deswegen fragte ich lieber nochmal nach. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwelche Probleme bei der technischen Umsetzung? Das war ja das andere schwierige Feld in dem Bereich. Sind die jetzt aus Ihrer Sicht alle so weit gelöst, dass es tatsächlich auch im kommenden Jahr umsetzbar ist?
Also die Bundesagentur für Arbeit ist da in Arbeit. Sie arbeitet dran. Wir stehen da in konkretem Austausch mit der Bundesagentur. Und insofern gehen wir davon aus, dass auch die Voraussetzungen dann gegeben sind, ja.
Herr Jessen?
Auch Frage an Herrn Reiß. Die 5000 Stellen werden aktuell bestritten aus der politischen Führung einer Koalitionspartei mit den Worten, das sei nie beschlossen worden. Beinhaltet der Kabinettsbeschluss A, die konkrete Zahl 5000 oder B, eine Formulierung, aus der sich ableiten lässt, dass die 5000 als Umsetzungskosten sehr wohl mindestens indirekt mit beschlossen wurden?
Ich hatte es ja eingangs erwähnt, diese Zahl der Bundesagentur für Arbeit, das kommt aus einer Stellungnahme, die Bundesagentur für Arbeit zu dem Gesetzentwurf Ende des Jahres geliefert hat. Das ist auch ganz normal, weil sozusagen die Bundesagentur für Arbeit die umsetzende Behörde ist. Und die hat sozusagen eine Prognose abgegeben, also jetzt nicht, die müssen das ja irgendwie abschätzen auf der Basis, auf ihre Erwartungen. Daher stammt die Zahl und insofern wird jetzt das Gesetzgebungsverfahren, wie gesagt, zeigen, inwiefern diese Prognose der BA dann auch tatsächlich eintritt oder eben auch nicht.
Ja, das habe ich verstanden. Die Frage ist dennoch, konnten bei der Beschlussfassung im Kabinett alle abstimmenden Ministerien davon ausgehen, dass ein Umsetzungsaufwand in dieser Höhe entstehen würde?
Es konnte davon ausgegangen werden, dass natürlich dieser Verwaltungsaufwand bei der BA bzw. der Personalaufwand bei der BA vorliegen wird, weil ja natürlich durch die Kindergrundsicherung bei der BA oder über die BA, über den Familienservice dann neue Aufgaben generiert werden, beziehungsweise weil es eben durch die Zusammenlegung der Leistung, durch den Kindergrundsicherungscheck, durch die Ausweitung der Leistung, durch die Ausweitung der Beratungsstrukturen, die ja alle als Service an die Bürger gedacht sind, um auch nochmal den Gedanken der Bürokratie dem entgegenzuwirken. Also die Idee ist ja sozusagen mehr Service an die Bürgerinnen und Bürger, an die Menschen, die von Armut betroffen sind, an die Kinder, die von Armut betroffen sind, mehr Service zu bieten. Und insofern war das natürlich auch zur Zeit des Kabinettsbeschlusses bekannt.
Frau Abbas nochmal.
Vielleicht ans Arbeitsministerium. Wissen Sie, ob die Bundesagentur für Arbeit ihre Schätzung oder ihre Prognose an dieser Stelle jetzt nochmal erneuern wird oder revidieren?
Das weiß ich nicht. Das liegt aber auch daran, dass das BMAS in dem Bereich gar nicht zuständig ist. Ich weiß, dass es ein bisschen kontraintuitiv wirkt, aber das BMAS ist für die BA zuständig, sobald es SGB II und SGB III betrifft. Für die Familienkasse, um die es geht, ist das Familienministerium zuständig.
Herr Reiß, vielleicht können Sie das beantworten, ob da jetzt eine Neuprüfung kommen soll?
Also wie gesagt, ich kann Ihnen sagen, dass wir da im unmittelbaren Austausch stehen mit der BA, ob da jetzt Neuprüfungen geplant sind, das kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Genau, also ob da jetzt total neue Berechnungen sind, Grundlage sind, wie gesagt, die Prognose aus Ende letzten Jahres. Ja, aber ob da jetzt konkret neue Berechnungen von der BA momentan vorgesehen sind, da würde ich Sie vielleicht auch tatsächlich nochmal bitten, vielleicht sich direkt einfach nochmal an die BA, okay. BA zu wenden, weil ich würde es auch ungern für die Bundesagentur hier sprechen.
Ja, noch eine Rückfrage ans BMAS. Wo sollen die vielen Fachkräfte denn herkommen? Also ich meine, wenn wir von tausenden neuen Stellen sprechen, wo sollen diese Menschen herkommen?
Wie gesagt, es hat ja offenbar die BA diese Prognose damals so abgegeben. Jetzt im Haushalt sind 1.056 Stellen eingestellt und momentan noch mit Sperrvermerk. Und es wird Aufgabe der BA sein, die zu finden.
Becker mit der letzten Frage zu dem Thema.
Ja, vielen Dank. Nochmal eine Frage ans Familienministerium. Die Kinderarmut zu bekämpfen ist ja grundsätzlich was Gutes, hat Herr Hebestreit auch gesagt. Jetzt wird aber die ganze Diskussion von diesen 5000 Stellen überlagert und kriegt so einen negativen Touch. Wusste die Familienministerin, dass ihre Parteichefin Ricarda Lang gestern Abend versucht hat, so ein bisschen die Notbremse zu ziehen und dieses Thema so ein bisschen abzuräumen mit den 5000 Stellen? War das abgesprochen? Weil das hat ja auch so eine politische Dimension, dass die 5000 Stellen das Ganze so überlagern jetzt.
Also ich kann jetzt Ihre Interpretation, die kann ich da jetzt nicht übernehmen. Ich kann aber vielleicht sagen, dass sozusagen vor der Äußerung von Frau Lang die Ministerin sich am Wochenende, nämlich am Samstag schon zu den Stellen geäußert hat, also einen Tag vorher. Also insofern kann ich ja Ihre Interpretation jetzt nicht mir zu eigen machen.
Dann wechsle ich das Thema und würde jetzt gerne die Themen, die mit mir hier nur mit einer Fragestellerin oder einem Fragesteller, die schon sehr lange warten stehen, als erstes machen, bevor ich dann ganz am Schluss den Komplex Nahen Osten aufrufe. Es gibt von Frau Allier eine Frage zum Thema Überstunden.
Genau, geht ganz schnell. Es geht um den Überstundenvorschlag. Herr Lindner, der hat gestern gesagt, die Bundesregierung solle den Leuten Lust machen auf die Überstunde. Da einmal die Frage ans Finanzministerium. Was genau stellt sich Herr Lindner da vor? Was soll das bringen? Und dann auch gerne ans Arbeitsministerium. Was halten Sie davon? Ist das umsetzbar? Kann das Ihrer Meinung nach was bringen?
Genau, würde ich einmal beginnen. Die Äußerungen des Ministers stehen erstmal für sich. Worauf er da hinaus will, ist, dass wir ja, ich glaube, das eint alle, mehr Wachstum brauchen, mehr Wachstum erreichen wollen und dass es da eben darum geht, die Produktivität zu steigern. Und da ist es ein Impuls für die Debatte zu sagen, wie wir die Arbeitszeit der arbeitenden Bevölkerung, wie wir es attraktiver machen können, dass die sich erhöht.
Ich weiß ja nicht, auf welche Art genau Herr Lindner da Lust machen möchte und ob sich das wiederum im steuerlichen Bereich bewegt. Fürs BMAS kann ich sagen, dass ja generell die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden zugenommen hat die ganzen letzten Jahre. Pro Kopf sind es zwar etwas weniger geworden, weil einfach mehr Frauen und mehr älteren Erwerbsbeteiligung gekommen sind und nicht Vollzeit arbeiten, aber die Gesamtzahl der Arbeitsstunden ist gestiegen und insofern die Diagnose, es wird zu wenig gearbeitet, kann man so einfach erstmal nicht stehen lassen.
Dann hat Herr Buttwig noch eine Frage zu einem anderen Thema.
Ja, genau, an Herrn Hebestreit. Hebestreit, im Regierungsviertel befinden sich seit einigen Tagen Klimaaktivisten im Hungerstreik. Sie verfolgen das Ziel, den Bundeskanzler damit zu einer Regierungserklärung zu bewegen, in der er die Klimakatastrophe als existenzielle Menschenrechtskatastrophe erklärt oder anerkennt. Hat der Bundeskanzler vor, darauf zu reagieren und wenn ja, wie?
Ich glaube, die Frage war in der vergangenen Woche hier schon ein Thema bei meiner Kollegin Christiane Hoffmann. Und klar ist, dass der Kampf gegen den Klimawandel etwas ist, was die Bundesregierung sehr bewegt. Und sie hat weitreichende Entscheidungen getroffen, um den Kampf gegen den Klimawandel anzugehen. Wir haben auch in diesem Jahr erste Hinweise darauf, dass wir die Klimaziele 2030 erreichen können. Das ist eine gute Nachricht. Und ansonsten hat Frau Hoffmann an dieser Stelle, und das würde ich hier auch nochmal betonen, die Sorge zum Ausdruck gebracht, dass man mit solchen radikalen Formen des Protestes seiner eigenen Gesundheit und sich selber schwer schaden kann, was auch nicht von politischen Zielen unbedingt zu rechtfertigen ist. Und insofern wird der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung ihre Politik für den Klimaschutz fortsetzen, aber jetzt konkreten einzelnen Forderungen und werden sie auch noch so nachdrücklich an ihn herangetragen folgen.
Nachfrage.
Nun befinden sich die Aktivisten ja in Sichtweite zum Kanzleramt. Nimmt der Kanzler diese Protestform denn überhaupt irgendwie wahr?
Ja, natürlich nimmt er sie wahr.
Und von Frau Abbas kam noch das Stichwort Brückenbau mit einer Frage.
Genau, die Autobahn GmbH hatte jetzt einen massiven zusätzlichen Finanzierungsbedarf von rund 5,5 Milliarden Euro für die Jahre 2025 bis 2028 veranschlagt. Und hat gesagt, dass die Brückenmodernisierung vor allem so viel Geld oder so viele Ressourcen bindet. Geht denn das Verkehrsministerium davon aus, dass es möglich ist, so viel Geld im Haushalt bereitzustellen? Und wie drängend ist aus Ihrer Sicht das Problem der Brückensanierung? Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also vielleicht einmal zur generellen Einordnung, was das Thema Brücken betrifft. Es ist in Deutschland so, dass sehr viele Brücken in einem bestimmten Zeitraum gebaut wurden. Das heißt, das Fälligkeitsdatum dieser Brücken ist einfach rein technisch, fällt dementsprechend auch eben jetzt in diese Zeit. Und wir haben ja einen sehr, sehr hohen Nachholbedarf, was unsere Infrastruktur anbelangt. Zur Wichtigkeit: Jeder, der sich etwas mit dem Thema Wirtschaft beschäftigt, wird wissen, dass die logistische und die verkehrliche Anbindung eines Standortes einfach essentiell ist für die Wirtschaftlichkeit unseres Standortes. Und Deutschland lebt explizit davon, dass wir unsere Industrie auf Just-in-Time und Just-in-Sequence aufgebaut haben und nicht kommt mal irgendwann. Das heißt, die Infrastruktur ist elementar wichtig, wenn wir uns unser Wirtschaftswachstum angucken. Das heißt, alle Investitionen, die wir in Infrastruktur tätigen, sind das entsprechend auch. Wir haben den Mehrbedarf der Autobahn GmbH zur Kenntnis genommen, können die Zahlen für die Bundesstraßen auch bestätigen und werden eben dementsprechend ob der bereits erwähnten Wichtigkeit auch in den Haushaltsverhandlungen eben dafür einsetzen, dass wir ausreichend Mittel zur Verfügung stehen haben, um eben diese wichtige Komponente, die eben die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im europäischen und internationalen Vergleich erhöht, weiterhin auch gewährleisten zu können.
Und sind Sie da optimistisch? Gehen Sie davon aus, dass das Geld zur Verfügung stehen wird?
Die Haushaltsverhandlungen laufen, da kann ich mich nicht zu Details äußern, aber ich denke, dass Infrastruktur, sei es bei der Bahn, sprich bei der Schiene, wo wir ja ebenfalls einen sehr hohen Mehrbedarf haben, durch eben letztlich unterlassene Investitionen in der Vergangenheit, die sie jetzt nachholen müssen. Und ich glaube, dass wir da regierungs- oder intern auch einen breiten Konsens dazu haben.
So, dann haben wir noch Herrn Rinke mit einem außenpolitischen Thema.
Genau, und zwar Slowakei. Ich hätte ganz gerne entweder von Herrn Hebestreit oder Herrn Fischer eine Einschätzung der Präsidentschaftswahl in der Slowakei. Dort ist ja jetzt ein Präsident gewählt worden, der sich auch kritisch gegenüber der Militärhilfe zumindest an die Ukraine geäußert hat. Gibt es Sorgen in der Bundesregierung, dass neben Herrn Orban jetzt noch eine zweite Regierung, und zwar Ministerpräsident und Präsident, dann mögliche weitere Hilfen an die Ukraine verhindern oder blockieren?
Okay, dann mache ich. Herr Rinke, wir haben die Präsidentschaftswahlen in der Slowakei aufmerksam verfolgt und das Ergebnis zur Kenntnis genommen. Als EU- und NATO-Partner in der Mitte Europas haben wir eine gemeinsame Verantwortung für gut nachbarschaftliche Beziehungen und eine erfolgreiche grenzüberschreitende und europäische Zusammenarbeit. Und das schließt natürlich auch die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Ukraine ein. Diese gemeinsame Verantwortung und die Aufgabe, Europa gemeinsam zu gestalten, gilt für unsere beiden Länder. Beide Länder ganz unabhängig, welche politische Kraft Regierungsverantwortung hier in Berlin oder in Bratislava trägt. Sie können sich vorstellen, wir verfolgen diese Entwicklung oder die Entwicklung als Nachbar und Partner der Slowakei sehr aufmerksam. Und dabei würde ich es hier erstmal belassen.
Darf ich trotzdem noch mal nachfragen, ob die Sorgen gewachsen sind, dass es jetzt neben Ungarn noch einen zweiten EU-Staat gibt, der sich so dezidiert kritisch zu Militärhilfen an die Ukraine geäußert hat?
Die Regierung Fico ist ja schon eine Weile in Kraft und wir haben es bis jetzt auf europäischer Ebene geschafft, die Dinge weiter voranzubringen, auch mit Blick auf die Ukraine.
Herr Steiner dazu?
Ja, nur ganz kurz. Ich weiß gerade nicht, wo das Patriot-System ist, was immer in der Slowakei stand. Steht es noch dort, Herr Kollatz? Oder gibt es Pläne, das gegebenenfalls auch woanders hinzustellen noch?
Wie Sie wissen, sind Patriot-Systeme ein rares Gut. Wir werden keine weiteren Systeme derzeit anbieten können. Das hängt aber tagesaktuell immer davon ab, wie die Umlauffristen mit der Industrieinstandsetzung und dem Upgrade, was hinter diesen Systemen auch noch erforderlich ist, gerade steht. Insofern ist das eine Aussage für hier und jetzt und nicht für die Zukunft.
Aber steht das System aktuell derzeit in der Slowakei oder steht es nicht mehr dort?
Soweit ich weiß, steht es nicht mehr dort. Ich lasse mich aber gerne noch updaten.
Dann kommen wir zum Themenkomplex Naher Osten und beginnen bei Herrn Menn.
Eine Frage, ich glaube an Herrn Hebestreit, aber vielleicht auch an Herrn Fischer. Es gibt ja heute ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Nicaragua verklagt Deutschland wegen Begünstigung von Völkermord. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Wie bewerten Sie dieses Verfahren?
Ja, ich glaube, ich habe mich dazu ja schon am Freitag hier an dieser Stelle geäußert. Genau in diesem Moment, wo wir hier sprechen, liegt, glaube ich, Nicaragua seine Argumente vor dem Internationalen Gerichtshof in der Anhörung vor. Wir selbst äußern uns morgen und werden dann unsere Rechtsauffassung vor dem Internationalen Gerichtshof wiedergeben. Von daher bitte ich um Verständnis, dass ich zu dieser Zeit und auch von dieser Bank hier die Äußerungen Nicaraguas nicht kommentieren kann. Aber, und das habe ich auch Freitag gesagt, wir weisen die Vorwürfe Nicaraguas ganz klar und entschieden zurück. Deutschland hat weder die Völkermordkonvention noch das humanitäre Völkerrecht verletzt. Und das werden wir auch morgen vor dem Internationalen Gerichtshof ausführlich darlegen.
Ein Kritikpunkt ist ja auch die Waffenhilfe Deutschlands für Israel. Diese Klageeinreichung, die liegt ja jetzt auch schon einiges zurück. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten, aber insbesondere auch in der vergangenen Woche ja gesehen, dass Israel Mitarbeiter von Hilfsorganisationen durch Militärschläge auch getötet hat. Und wahrscheinlich ein Unfall, aber trotzdem ist das sehr gehäuft in den vergangenen Wochen und Monaten passiert. Die Amerikaner haben ja so ein bisschen den Druck erhöht. Ist es so, Deutschland oder Israels Sicherheit ist ja deutsche Staatsräson. Gibt es da Grenzen oder gilt die eigentlich, egal wie Israel in diesem Konflikt handelt? Und wo liegen diese Grenzen?
Naja, also das diskutieren wir hier regelmäßig. Über die Erteilung von der Genehmigung von Rüstungsexporten entscheidet die Bundesregierung. Sie entscheidet das im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung der außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen im Rahmen der rechtlichen und politischen Vorgaben. Und dabei berücksichtigt die Bundesregierung selbstverständlich die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Das gilt auch für die Rüstungsexporte nach Israel. Und ansonsten würde ich Sie darauf verweisen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade unter Leiterin der Völkerrechtsberaterin im Auswärtigen Amt in Den Haag vor Ort sind, die sozusagen den Vortrag Nicaraguas morgen zurückweisen wird und sehr detailliert darlegen wird, wie unsere Haltung ist. Und unsere Haltung ist eben, dass wir weder die Völkermordkonvention noch das humanitäre Völkerrecht verletzt haben.
Herr Künast?
Herr Fischer, Sie sagen, die Bundesregierung prüft jede einzelne Waffenlieferung. Jetzt hat am Freitag der UNO-Menschenrechtsrat in einer Resolution verlangt, jegliche Waffenlieferungen nach Israel einzustellen. Also das machen Sie nicht mit.
Auch dazu habe ich mich am Freitag schon geäußert. Ich weiß gar nicht, was sozusagen, sind ja alles lauter Wiedergänger hier. Wir können das gerne alles noch einmal diskutieren, aber mit Blick auf die Zeit könnten Sie auch einfach in das Protokoll gucken. Also was richtig ist, wir haben der sogenannten Accountability-Resolution im Menschenrechtsrat nicht zugestimmt. Das lag daran, dass dort nicht tragbare Sprache und Vorwürfe gegen Israel erhoben wurden, die wir so nicht teilen. Und was vielleicht einfach wichtig ist zum Verständnis des UN-Systems, ein Waffenembargo kann in den Vereinten Nationen nur der UN-Sicherheitsrat unter Kapitel 7 der UN-Charta verhängen. Das heißt, der Menschenrechtsrat kann das gar nicht.
Zu diesem Aspekt. Ich habe jetzt noch auf der Liste Herrn Jessen, Herrn Tufik Nir und das ist aber, glaube ich, eher verwandt bei Herrn Fitztum, aber es geht auch um den Nahen Osten, meine ich. Herr Jessen, ist das auch zu der Klage konkret? Nicken reicht, ansonsten ist Herr Menn, glaube ich, vorher noch mal dran. Dann ist Herr Menn noch mal dran.
Mich würde da, weil ja Waffenlieferungen auch das Kanzleramt oder im Kanzleramt entschieden werden, die Einstellung von Herrn Hebestreit interessieren. Die Amerikaner haben ja am Freitag erklärt oder massiv den Druck erhöht und gesagt, wenn die Israelis ihre Haltung gegenüber Hilfslieferungen nicht ändern, dann werden wir unsere Haltung oder unser Handeln gegenüber Israel ändern. Deswegen noch mal die Frage, wo liegen die Grenze, was ist der Bundesregierung wichtig? Oder bedeutet Israels Sicherheit, da kann eigentlich alles passieren? Also wo liegen da die Grenzen?
Ich tue mich da jetzt schwer, theoretische oder hypothetische Diskussionen zu führen. Klar ist, dass die Existenz Israels deutsche Staatsräson ist. Und insoweit befinden wir uns in kritischer Solidarität mit Israel, unterstützen, sehen auch das Recht zur Selbstverteidigung Israels nach den schrecklichen Angriff der Hamas am 7. Oktober. Es sind weiterhin mehr als 100 Geiseln in der Hand der Hamas, die weiterhin nicht freigelassen worden sind. Und darauf dringen wir. Und gleichzeitig hat die Außenministerin, ich glaube, in 7 Reisen in die Region, der Bundeskanzler in 2 Reisen in seinen Gesprächen mit dem israelischen Premierminister deutlich gemacht, was wir erwarten. Das ist mehr humanitäre Hilfe. Das ist ein Vorgehen, was den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza deutlich verbessert und beide haben massiv vor einer Bodenoffensive gegen Rafah gewarnt und das auch sehr öffentlich gemacht in Israel, der Bundeskanzler in einer Pressebegegnung gemeinsam mit Netanyahu. Und das ist das, was wir tun. Ich habe es kritische Solidarität genannt. Wir reden sehr offen miteinander, mit unseren israelischen Freundinnen und Freunden und machen auch unsere Erwartungen klar. Die amerikanische Regierung hat am Freitag ihrerseits sehr klare Worte gefunden und das bestimmt all das ist das Handeln, das oder bestimmt unser Handeln und dabei wird es auch bleiben.
Herr Tufik-Nier.
Genau. Zwei Fragen an Herrn Fischer. Israel hat angekündigt, dass es aus Südgaza seine Truppen abziehen wird. Und vor dem Hintergrund ich auch eine Frage. Es gibt israelische Medienberichte, wonach dieser Abzug Teil eines Plans ist, Libanon anzugreifen. Das heißt, wir stehen jetzt vor einem Krieg mit dem Libanon. Gestern wurde ein ranghoher Hezbollah-Kommandeur ermordet durch Israel. Wie besorgt sind Sie, dass es da zu einem Krieg kommen kann?
Also vielleicht zunächst zu Khan Yunis. Wir begrüßen, dass die Menschen nun dahin zurückkehren können. Das muss auch für die Menschen im Norden Gazas sein. Sie wissen ja, dass die israelische Regierung die Bewohnerinnen und Bewohner Gazas aufgefordert hatte, in vielen Bereichen ihre Häuser zu verlassen und sich viele von denen über 1 Million jetzt in Rafah und Umgebung aufhalten. Insofern ist es erstmal eine gute Nachricht, dass die Menschen jetzt nach Khan Yunis zurückkehren können. Aber gleichzeitig ist klar, das ist nicht das Ende des Krieges. Auch in Khan Yunis werden die Menschen weiter auf Essen, sauberes Wasser, medizinische Hilfe angewiesen sein. Und deshalb appellieren wir eindringlich weiterhin an die israelische Regierung, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Und wir haben ja die Ankündigung der israelischen Regierung von der letzten Woche gesehen, nämlich dass der Grenzübergang Erez geöffnet wird, dass der Hafen Ashdod für Hilfslieferungen über See geöffnet wird, die dann nach Gaza kommen können und auch, dass der jordanische Korridor ausgebaut werden kann. Und das haben wir begrüßt und wir haben gesehen, dass jetzt am Wochenende erstmals etwas über 300 Lastwagen mit Hilfe in den Gazastreifen reingefahren sind. Das ist pro Tag, das ist noch nicht genug, aber das ist zumindest ein Schritt nach vorne und wir setzen darauf, dass es die nächsten Tage noch mehr wird und dass es insgesamt gelingt, die humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern. Und was die Lage im Libanon angeht oder an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, die Lage ist weiterhin angespannt und die Gefahr einer Eskalation ist real. Und wir haben immer wieder betont, dass eine regionale Eskalation unbedingt zu vermeiden ist. Und wir haben alle Akteure, das haben wir hier auch regelmäßig in der Bundespressekonferenz gemacht, aufgefordert, sich dementsprechend zu verhalten.
Eine kurze Nachfrage, Herr Fischer. Sehen Sie jetzt bessere Möglichkeiten vielleicht für eine diplomatische Lösung, nachdem jetzt Israel sich hier aus Südgaza zurückgezogen hat? Also sehen Sie bessere Perspektiven oder sind Sie weiterhin skeptisch?
Es gibt ja die Gespräche, die derzeit in Kairo geführt worden sind über das Wochenende. Es gibt bis jetzt unterschiedliche Medienberichte. Ich habe noch kein eigenes Readout von den Gesprächen gesehen, aber die deuteten ja auf Anzeichen, sagen wir mal so, für Fortschritte hin. Aber und wir hoffen doch, dass sich das bestätigt und wir bei der Frage eines mindestens temporären Waffenstillstands oder einer temporären Feuerpause, dass die sich dann hin zu einem nachhaltigen Waffenstillstand entwickeln kann und der Freilassung der immer noch nach Gaza verschleppten israelischen Geiseln jetzt weiterkommen können.
Herr Fitztum?
Ja, ich habe eine abgeleitete Frage. Morgen endet der Ramadan. Hat das Auswärtige Amt Hinweise darauf, dass möglicherweise der Iran dann eine Revanche für den Angriff auf die Botschaft in Damaskus starten könnte?
Also ich werde jetzt nicht spekulieren. Aber klar ist, und das haben wir letzte Woche deutlich gemacht, das mache ich gerne jetzt auch nochmal wieder deutlich, dass wir an alle Akteure in der Region appellieren, nicht weiter zu eskalieren, im Gegenteil zur Deeskalation beizutragen.
Gilt das auch für die Türkei? Die ist ja auch immer wieder im Verdacht, jetzt besonders nach den Kommunalwahlen möglicherweise im Nordirak loszuschlagen. Und eine Frage an das Innenministerium, werden die Sicherheitsvorkehrungen für die israelische Botschaft in Berlin nochmal erhöht? Gab es ja konkrete Warnungen an die Botschaften im Ausland?
Also Herr Fitztum, ich respektiere Ihre Fragen, aber sozusagen der Punkt zur Türkei ist sehr spekulativ und hat jetzt erstmal nichts mit dem Themenkomplex Iran, Israel, libanesische Grenze zu tun.
Also die Sicherheitsvorkehrungen hängen ja immer von aktuellen Bedrohungsszenarien ab. Sie wissen, dass die Sicherheitsbehörden des Bundes immer laufend Gefährdungsbewertungen aktualisieren. Und das betrifft natürlich gerade israelische und jüdische Einrichtungen in Deutschland, ganz besonders seit dem 7. Oktober des letzten Jahres. Und diese Gefährdungsbewertungen werden laufend aktualisiert. Und die jeweilige Landespolizei trifft auf dieser Basis und in enger Abstimmung mit den Bundesbehörden entsprechende Sicherungsmaßnahmen. Die Maßnahmen an der israelischen Botschaft sind natürlich sehr hoch. Zu Einzelheiten können Sie sich an die Berliner Polizei auch wenden. Und wie gesagt, wenn es zusätzliche Bedrohungsszenarien gibt, werden die auch laufend weiter erhöht.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Jessen.
Herr Fischer, wie ist die Situation am Grenzübergang Erez? Vor 3 Tagen hatte Israel nach der amerikanischen politischen Druckverschärfung zeitnahe Öffnung angekündigt. Heute verlangt das World Food Program eine Öffnung, die sei immer noch nicht erfolgt. Können Sie das nachvollziehen? Warum ist das so? Versucht Israel da die Zusage nun doch wieder ein Stück weit zu unterlaufen?
Also erstens möchte ich da nochmal festhalten, dass wir alle gemeinsam über die letzten Monate darauf hingearbeitet haben, dass die Grenzübergänge Erez und der Hafen Ashdod geöffnet werden und auch der jordanische Korridor umfangreicher genutzt werden kann. Insofern ist das, was die israelische Regierung angekündigt hat, sicherlich ein den Anstrengungen der gesamten internationalen Gemeinschaft zu verdanken, zu denen auch wir und aber natürlich insbesondere auch die Amerikaner beigetragen haben. Wir gehen davon aus, dass Israel jetzt unverzüglich seinen Worten Taten folgen lässt und den Grenzübergang Erez so schnell wie möglich für humanitäre Hilfe öffnet.
Das bedeutet, Sie bestätigen eigentlich, dass er noch nicht geöffnet ist. Sind Ihnen nachvollziehbare Gründe für diese Nichtöffnung bekannt?
Mein letzter Stand ist, und das mag auch überholt sein, aber mein letzter Stand war, dass man auf israelischer Seite intensiv an der Öffnung des Grenzübergangs arbeitet.
Dann habe ich jetzt ein wirklich allerletztes Thema nochmal von Herrn Geier. Dann gibt es noch eine Nachlieferung aus dem Verteidigungsministerium und damit würde ich es dann heute wirklich gern bewenden lassen. Herr Geier.
Ich kann es auch auf eine Ja-Nein-Frage reduzieren ans Innenministerium. Die Welt am Sonntag hat in so einem Sneak-Preview auf die morgige Veranstaltung schon Zahlen aus der Kriminalstatistik genannt. Ich wollte nur wissen, können Sie die komplett bestätigen? Kann man die alle so verwenden? Stimmen die alle? Oder und insbesondere den Punkt Gewaltkriminalität und den Anteil von nichtdeutschen Verdächtigen und Tätern?
Nee, damit ich mir nicht großen Ärger mit Frau Buschow einhandle, die nickt, kann ich die Zahlen heute noch nicht bestätigen. Sie wissen, dass die Bundesinnenministerin gemeinsam mit dem IMK-Vorsitzenden Herrn Stübgen aus Brandenburg und Herrn Münch vom BKA morgen Vormittag hier in der Bundespressekonferenz die Zahlen vorstellt. Und da muss ich einfach um Verständnis bitten, dass wir die Zahlen bis dahin nicht bestätigen können.
Und auch nicht kommentieren.
Kommentieren nur bedingt. Wenn Sie mir dazu eine Frage stellen, ist jetzt schon sehr spät, ja, oder uns im Anschluss eine Frage stellen wollen, können wir das machen. Im Wesentlichen wird aber das natürlich die Bundesinnenministerin morgen tun. Vielleicht nur ein Hinweis, da die steigende Gewaltkriminalität und insbesondere Jugend- und Ausländerkriminalität natürlich so im Verlauf des letzten Jahres auch schon absehbar war und auch Ursachen natürlich dafür bekannt sind und diskutiert werden und die entsprechenden Konsequenzen diskutiert werden, war das der Schwerpunkt der BKA Herbsttagung im vergangenen November, wo es genau darum ging und ausnahmsweise auch schon mal Zahlen während des Jahres tatsächlich veröffentlicht und diskutiert worden sind, weil wir diese Entwicklung gesehen haben. Und da werden Sie natürlich auch noch mal fündig, was Analysen angeht und Ursachen angeht.
Herr Steiner, ich würde das jetzt wirklich ungern noch weiter in die Länge ziehen, sondern würde es bei der herzlichen Einladung für morgen belassen. Und ich freue mich natürlich, wenn sich alle Kolleginnen und Kollegen immer an die Spielregeln der BPK halten, zu der auch Sperrfristen gehören. Aber bevor alle aufspringen, Verteidigungsministerium hat noch eine Nachlieferung.
Geht auch ganz schnell. Ich bestätige, Patriot Slowakei ist im Moment kein Thema, auch nicht in Gesprächen. Wir haben ja unsere Kräfte im Juni 23 abgezogen, damit wir den Vilnius-Gipfel der NATO schützen konnten. Seitdem ist auch nicht zurückgekehrt. Nach wie vor ist die Infanteriekompanie, Panzergrenadierkompanie dort jetzt mit Puma ausgestattet, etwa 250 Menschen vor Ort.
Dann bedanke ich mich für heute bei unseren Gästen und für die konzentrierte Runde. Tschüss.